Lebensbeichte. Helmut P. ist ein Mörder und sowas sitzt im Gemeinderat. Was für eine Schande! Dem anonymen Schreiben ist ein Zeitungsausschnitt aus dem Jahre 1978 beigeheftet. Darin wird über die Verhandlung des damals 17-jährigen Helmut P. berichtet, der verdächtigt wurde, ein gleichaltriges Mädchen ermordet zu haben. Was kann man unternehmen, damit das endlich aufhört? Helmut P. ist inzwischen Anfang 40. Er ist nicht besonders groß, wirkt sportlich und keineswegs unattraktiv mit seinem kantigen, leicht gebräunten Gesicht, zu dem der schwarze, dichte Kurzhaarschnitt gut passt. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber er hat eine besondere Ausstrahlung, fast ein bisschen unheimlich. Vielleicht sind es seine mehrgrünen, von einem dunklen Wimpernkranz umrandeten Augen. Ich habe ihn wohl einen Deut zu lange angesehen, denn er fährt mich unvermutet an. Na, glauben Sie es etwa auch, dass ich ein Mörder bin? Ich schütte den Kopf, versuche die Situation mit einer ironischen Bemerkung aufzulockern. Naja, durch meinen Beruf ist mir klar, dass man es einem Mörder nicht ansieht, was er getan hat. Helmut P. lächelt müde. Es ist gewiss nicht leicht für ihn, seit Jahrzehnten damit leben zu müssen, der mutmaßliche Mörder einer jungen Frau zu sein. Noch schwerer wäre es nur noch, mit der Schuld leben zu müssen, es getan zu haben. Eine steirische Kleinstadt im Sommer des Jahres 1978. Sonja ist gerade 17 geworden. Ein hübsches Mädchen. Hellbraune Locken, gärtenschlanke Figur, fröhliches Wesen, nicht auf den Mund gefallen. Doch seit ein paar Wochen wirkt sie verändert auf ihre Familie. Manchmal ist da ein verklärtes Leuchten in ihren Augen, scheint sie ganz woanders mit ihren Gedanken zu sein. Ist sie verliebt? Als die Mutter sie darauf anspricht, winkt sie ab. Mamsch, wo denkst du hin? Mir ist erstmal die Schule wichtig. Ein Freund würde mich nur ablenken. Obwohl sie ihrer Tochter nicht ganz glauben mag, gibt sich die Mutter mit dieser Antwort zufrieden. Sie ist froh, dass Sonja vernünftig genug ist, sich von Drogen fernzuhalten. Soll sie doch meinetwegen von einem Burschen schwärmen, so etwas ist in diesem Alter normal. Sonjas Eltern sind aufgeschlossene Menschen. Die Mutter Volksschullehrerin, der Vater Gymnasialprofessor und sie wissen, Teenager haben ihre Träume. Und die muss man ihnen lassen, um nicht ihr Vertrauen zu verlieren. Black Box heißt der Jugendclub, in dem sich die Jungen aus dem Umkreis damals treffen. Er liegt am Rand der Kleinstadt, dahinter befinden sich Maisäcker. An diesem lauen Samstagabend im August spielt dort eine steirische Disco-Band. Sonja hat sich mit zwei Freundinnen verabredet. Moni, die Ältere, ist schon 19 und hat einen Führerschein. Es ist die Zeit von Saturday Night Fever und die Mädels wollen in der Box, wie der Club salopp genannt wird, den Alltag vergessen und abtanzen. Doch spätestens um 23:30, so ist es abgemacht, trifft man sich beim Ausgang, um mit Monis VW-Käfer nach Hause zu fahren. Es wird Mitternacht. Moni steht mit ihrer Freundin beim Ausgang, sie rauchen und warten auf Sonja. Doch sie kommt nicht. Moni geht wieder in den Club, fragt herum, sucht überall, sogar auf der Toilette, doch Sonja ist nicht zu finden. Vielleicht hat sie sich längst zu Fuß nach Hause aufgemacht. Ja, so wird es sein, beruhigen sich die beiden und fahren heim. Es ist circa 20 Minuten nach Mitternacht. Sonjas Eltern können nicht einschlafen. Wo bleibt sie? Das ist nicht ihre Art. Kurz vor 1 Uhr morgens setzt sich Sonjas Vater Albrecht T. ins Auto und fährt zum Jugendclub. Es sind nur mal wenige Leute dort, geschätzte 20. Zwei Mädchen kennen Sonja. Sie wollen sie vor ein paar Stunden in Begleitung eines jungen Burschen gesehen haben. Vielleicht hat der sie nach Hause gebracht. Der Vater ruft daheim an. Die Stimme seiner Frau klingt leise und verzweifelt. Nein, sie ist immer noch nicht da. Er spürt, wie kalte Panik in seinem Körper hochkriecht. Doch er darf jetzt nicht die Nerven wegschmeißen. Er muss funktionieren, gerade jetzt. Er setzt sich wieder ins Auto und fährt zur örtlichen Polizeidienststelle. Sie werden sehen, die ist spätestens morgen Vormittag wieder zu Hause, um ihren Brummschädel auszukurieren. So sind sie halt, die jungen Mädels von heute, versucht ihn der korpulente Herr Inspektor zu beruhigen. Doch Albrecht T. beharrt. Sie müssen etwas unternehmen. Ich kenne meine Tochter, die ist nicht so. Daraufhin verspricht der Beamte, einen Streifenwagen loszuschicken, der nach dem Mädchen Ausschau halten soll. Aber jetzt fahren Sie heim, vielleicht liegt sie ja schon in ihrem Bett und schläft ihren Rausch aus. Albrecht T. würde diesen Beamten mit seiner süffisanten Art am liebsten sofort zur Rede stellen, doch er hat keine Wahl. Er muss froh sein, wenn wenigstens mittels Polizeistreife Nachschau gehalten wird. Sonja liegt nicht im Bett, um ihren Rausch auszuschlafen. Sie kommt auch am nächsten Tag nicht nach Hause und am Abend ist es traurige Gewissheit. Zu der Zeit, als ihr Vater bei der Polizei war, lag Sonja rund 100 Meter von der Box entfernt in einem Maisacker. Tot, misshandelt, erwürgt. Eine Vergewaltigung sei auszuschließen, wie der Gerichtsmediziner feststellt. Der Mord versetzt die Bewohner der beschaulichen Kleinstadt in Entsetzen. So ein abscheuliches Verbrechen in unserer schönen Stadt, es ist nicht zu fassen, meint einer gegenüber einem Fernsehreporter. Die Ermittlungen der Grazer Kriminalpolizei konzentrieren sich auf die Wahrnehmungen der beiden Mädchen, die das Opfer wenige Stunden vor der Tat in der Box in Begleitung eines Burschen gesehen haben. Bald steht die Identität des jungen Mannes fest. Es ist der 17-jährige Kellnerlehrling Helmut P. Obwohl der Mord tagelang Gesprächsthema Nummer 1 gewesen war, hatte der offenbar letzte Begleiter des Opfers sich nicht von sich aus gemeldet. Das macht ihn jetzt hochverdächtig. Polizeibeamte holen ihn von seiner Arbeitsstelle ab. Er muss sofort zur Einvernahme zur Mordkommission nach Graz. Der Bursche wirkt hochnervös. Er weiß nicht mehr, wann er nach Hause gefahren ist, und als die Beamten ihn mit den Beobachtungen der beiden Zeuginnen konfrontieren, verwickelt er sich in Widersprüche. Der zuständige Staatsanwalt zögert nicht. Haftbefehl. Helmut P. wird in die Justizanstalt Graz-Jacomini eingeliefert. Helmut P. stammt aus ärmlichen Verhältnissen. Sein Vater war gestorben, als er noch ein Kleinkind war. Die Mutter musste ihre 4 Kinder mit Putzarbeiten durchbringen. Helmut war der Jüngste, musste die abgetragenen Kleider seiner Geschwister anziehen, wurde deshalb in der Schule oft gehänselt. Es verletzte ihn, doch er ließ sich nichts anmerken. Stattdessen brillierte er als Schüler, was ihm dank seiner Intelligenz und seines Ehrgeizes nicht schwer fiel. Als er 12 war, starb auch seine Mutter an Krebs und er kam zu einer Pflegefamilie. Was hätte er dafür gegeben, aufs Gymnasium gehen zu dürfen und zu studieren, doch dafür fehlte das Geld. Mit 16 zog er von daheim aus, begann eine Kellnerlehre und schwor sich, ich werde den verwöhnten Bürgerskindern zeigen, was in mir steckt. Die Nachricht von Helmut P.'s Verhaftung verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Alle wollen es schon immer gewusst haben. Helmut war schon immer komisch. Er stammt halt aus asozialen Verhältnissen. Er hat wohl den ganzen Hass in sich hineingefressen. Die Ermittler sind sich sicher, Sonjas Mörder gefasst zu haben. Es fehlt nur noch das Geständnis. Doch Helmut P. beteuert seine Unschuld. Aber nicht so, wie man es von einem Unschuldigen erwarten würde. Er weint nicht, tobt nicht vor Verzweiflung, bricht nicht zusammen. Er bleibt stur, auch nach stundenlangen Verhören. Ich war es nicht. Ein Steher, wie es in der Sprache der Kriminalisten heißt. Sie wissen, dass es ohne Geständnis schwierig wird. Es gibt keine Beweise und an der Leiche fanden sich keine verwertbaren Blut- oder Spermaspuren. Kommissar DNA war damals noch unbekannt. Und vor allem, wo ist das Motiv? 5 Wochen nach dem Mord meldet sich eine Ulrike F. bei der Polizei. Sie wisse, behauptet sie, dass Sonja einen Freund hatte. Einen, den sie nicht nur vor ihren Eltern, sondern auch vor ihren Freundinnen unbedingt geheim halten wollte. Weil er nämlich verheiratet und Vater eines einjährigen Kindes sei. Ulrike weiß den Vornamen und kann auch sonst ein paar Anhaltspunkte liefern, die auf die Identität des Mannes schließen lassen könnten. Er soll im Nachbarort wohnen und in einem renommierten Herrenbekleidungsgeschäft in Graz als Verkäufer arbeiten. Ein fescher Typ sei er, fügt Ulrike hinzu, obwohl sie ihn nur ein einziges Mal gesehen hat. Es sei ein Samstagnachmittag gewesen, sie und Sonja hätten einen Ausflug nach Graz unternommen, um dort in den Geschäften zu bummeln. Anstatt abends mit dem Bus nach Hause zu fahren, seien sie in das Auto von Sonjas verheirateten Freund gestiegen. Ulrike habe ihr hoch und heilig versprechen müssen, nur ja nichts den Eltern zu verraten. Anhand dieser Informationen ist es nur mehr polizeiliche Routinearbeit. Die Ermittler können Erwin T., 23, ausforschen. Zwei Beamte erscheinen an seinem Arbeitsplatz und ersuchen den blonden, großgewachsenen jungen Mann diskret, sich nach Geschäftsschluss im Kommissariat einzufinden. Ulrike erkennt ihn eindeutig als den geheimen Liebhaber ihrer verstorbenen Freundin wieder. Erwin T. gibt zu, Sonja gekannt zu haben. Allerdings nur flüchtig. Eine Liebschaft, die bestreitet er ganz entschieden. Die Ermittler konfrontieren ihn mit Ulrikes Aussage, wonach er und Sonja damals im Auto heftig geknutscht hätten. Außerdem haben sie noch ein weiteres Ass im Ärmel. Sie haben inzwischen das Tagebuch der Ermordeten ausgewertet. Sonja schwärmt darin von einer verbotenen Liebe. Doch das ist nicht alles. Eingeheftet zwischen den Seiten fand sich ein kleines Passbild. Es zeigt eindeutig Erwin T. Der weiß jetzt, dass das Leugnen seiner Beziehung sinnlos geworden ist, bricht weinend zusammen und gibt alles zu. Nicht den Mord freilich, sondern die außereheliche Affäre. Bitte sagen Sie meiner Frau nichts, ich liebe sie und ich liebe unseren Sohn. Die Beamten lassen sich nicht beeindrucken und bleiben hart. Wo waren sie in der Mordnacht? Viele Verdächtige haben keine Ahnung, wo sie zu einem bestimmten Zeitpunkt waren, und das ist auch ganz normal. Nicht so Erwin T. Ich bin erst weit nach Mitternacht nach Hause gekommen. Eigentlich hatte ich vorgehabt, Sonja zu treffen, doch daraus wurde nichts, denn meine Mutter hatte einen schweren Asthmaanfall. Ich bin zu ihr gefahren und bin stundenlang bei ihr geblieben, weil sie Angst vor dem Ersticken hatte. Am nächsten Tag habe ich dann erfahren, dass Sonja ermordet wurde und mir gedacht, mein Gott, wäre ich doch bei ihr gewesen. Erwin T.'s Mutter bestätigt das Alibi, nicht ohne hinzuzufügen, wissen Sie, mein Mann ist vor 2 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben. Erwin ist der beste Sohn der Welt. Inzwischen ist der Herbst ins Land gezogen. Auch beim zweiten Mordverdächtigen Helmut P. stecken die Ermittlungen fest. Im Gegensatz zu Erwin T. hat Sonjas letzter Begleiter kein Alibi. Er will den Club noch vor Mitternacht verlassen haben, alleine. Doch niemand kann das bestätigen. Die Kriminalisten sehen in Helmut P. einen knallharten Burschen, der nur das zugeben würde, was man ihm nachweisen kann. Doch Beweise fehlen und letztlich ist die Suppe auch für den jungen Staatsanwalt zu dünn. Er hebt den Haftbefehl auf. Erwin P. wird auf freien Fuß gesetzt. Wenige Wochen später wird das Verfahren gegen ihn eingestellt. Es wird Weihnachten, das neue Jahr bricht an. Eine dicke Schicht aus Schnee bedeckt den Maisacker, in dem die Leiche von Sonja T. gefunden wurde. Inzwischen hat eine Korruptionsaffäre Neuwahlen gebracht. Es folgte ein Skandal um Gammelfleisch aus dem örtlichen Schlachthof. Der Mord an Sonja T. scheint allmählich in Vergessenheit zu geraten. Es sieht danach aus, dass dieses Verbrechen für immer ungeklärt bleiben wird. Helmut P. ist 1,5 Jahre nach dem Mord ausgelernt und verlässt die Stadt. Angeblich soll er nach Hamburg gegangen sein, heißt es. Er habe als Steward auf einem Luxusliner angeheuert. Andere Bewohner der Kleinstadt glauben zu wissen, dass er nach Südamerika ausgewandert sei. Oder war es Australien? So genau weiß man es nicht und will es auch gar nicht wissen. Hauptsache weit weg von der beschaulichen steirischen Gemeinde, die Schauplatz eines abscheulichen Mädchenmordes geworden war. Den, so wird hinter vorgehaltener Hand getuschelt, zweifellos Helmut P. begangen habe, dem man es aber nie nachweisen habe können. Als ich Helmut P. kennenlerne, ist er längst ein gemachter Mann. Er hat die Welt gesehen, ein paar Jahre in Kanada gelebt, um dann wieder nach Österreich zurückzukehren und in einer niederösterreichischen Kleinstadt ein eigenes Gastronomielokal zu eröffnen. Ich helfe ihm in rechtlichen Belangen, Betriebsbewilligungen, Ärger mit Lieferanten und dergleichen. Er ist erfolgreich, bald wird sein Betrieb 3 Filialen haben. Privat lief es weniger gut. Seine Frau hat sich nach ein paar Jahren scheiden lassen. Zum Glück haben die Eheleute sich am Schluss geeinigt. Und ich habe einen Scheidungsvergleich ausgearbeitet, mit dem alle zufrieden waren. Helmut P. zog aus, ließ den gemeinsamen Sohn bei seiner Ex-Frau zurück und widmete sich voran vor allem seinen Gastronomiebetrieben, womit er als Gastwirt zwangsläufig in die Mühlen der heimischen Bürokratie geriet. Sie bringen uns um mit ihren Vorschriften und Richtlinien. Wie soll man da überleben, schimpft er mir gegenüber nicht nur einmal. Gehen Sie doch in die Politik, um etwas zu verändern, stachle ich ihn regelmäßig an, doch er winkt ab. Ich kann es verstehen, denn Helmut P. ist das Gegenteil eines Provinzpolitikers. Er trinkt nicht, ist kein leutseliger Festzeltbesucher und schwingt keine Stammtischreden. Doch er ist ein hemdsärmeliger Typ, der sich durch ehrliche Arbeit etwas geschaffen hat, das ihm die Achtung vieler Menschen eingebracht hat. Als der Bürgermeister ihm eine Bewilligung für einen Umbau verweigert, platzt ihm der Kragen. Er gründet eine eigene Liste, wagt den Sprung in die Politik und erhält auf Anhieb fast ein Drittel der Stimmen. Helmut P. sitzt längst im Gemeinderat, als er unerwartet damit konfrontiert wird. Einer von der politischen Gegenseite hat offenbar in seiner Vergangenheit gewühlt und herausgefunden, dass er einst Hauptverdächtiger in einem schrecklichen Mordfall war, der nie geklärt werden konnte. Seitdem werden Zeitungsredaktionen mit anonymen Schreiben und alten Zeitungsberichten bombardiert. Sogar in privaten Briefkästen fanden sich verleumderische Schreiben unbekannter Absender. Wir werden Strafanzeige erstatten, aber die Chance, dass der oder die Verfasser ausgeforscht werden können, ist gering, lautet meine ernüchternde Auskunft. Ich rate ihm, in die Offensive zu gehen. Wenn an den Gerüchten nur irgendetwas dran gewesen wäre, dann wäre er damals sicherlich angeklagt worden. Doch in der Politik wird mit anderen Maßstäben gemessen. Die Unschuldsvermutung gilt hier nicht. Helmut P. muss erkennen, dass er als Politiker nicht mehr tragbar ist. Er legt sein Mandat zurück, meidet hinfort die Öffentlichkeit, kapselt sich immer mehr ein. Ja, das sind noch seine Betriebe, die ihn brauchen. Aber er ist angeschlagen. Bald sperrt er eine Filiale zu, dann die nächste. Und auch das Stammlokal läuft längst nicht mehr so gut. Helmut P. ist von seiner Vergangenheit eingeholt worden. Ist er daran zerbrochen, zu Unrecht als Mörder abgestempelt zu sein? Oder vielmehr daran, dass er mit einer alten Schuld nicht leben kann? Das weiß nur er selbst. Es ist eine eiskalte Novembernacht, als den Bewohnern eines kleinen Dörfchens in der Kärntner Ski- und Wanderregion Klippitztörl ein Feuerschein am Berghang auffällt. Am nächsten Tag halten einige Männer Nachschau und machen eine grausige Entdeckung. Unter dem Geäst liegt eine verkohlte Leiche. Wenig später steht die Identität der Toten fest. Es handelt sich um die 24-jährige Serviererin Ramona S. Die Polizei ermittelt in ihrem Umfeld, bald gibt es einen Mordverdächtigen. Ramona S. hatte eine Beziehung mit einem nicht mehr ganz jungen, doch attraktiven und stattlichen Mann. Da war nur ein einziger Schönheitsfehler. Er war verheiratet. Die Liaison musste geheim bleiben. Ramona war darüber nicht glücklich. Sie sagte mir, dass sie ihn verlassen wolle. Das war einen Tag vor ihrem Verschwinden, erzählt ihre Kollegin den Kriminalbeamten. Nach den Angaben der jungen Serviererin wird ein Phantombild angefertigt. Doch der geheimnisvolle Liebhaber kann vorerst nicht ausgeforscht werden. Dem gerichtsmedizinischen Gutachten zufolge war die Frau schwer misshandelt und dann erwürgt worden. Hinweise auf eine Vergewaltigung fanden sich nicht, auch keine verwertbaren DNA-Spuren. Dafür gibt es etwas anderes, das zum Täter führen könnte. Unter den verbrannten Kleidungsstücken befindet sich ein Herrenschal, auf dem eine noch gut erkennbare Wäschemarke angenäht ist. Es handelt sich um ein exklusives italienisches Modehaus, dessen Kollektion in Österreich von einer Handelsagentur vertrieben wird. Einer der Vertreter heißt Erwin T. Die Beamten überprüfen routinemäßig seine Kartei. Er hat keine Vorstrafen. Doch im polizeilichen Register ist alles angeführt, auch eingestellte Verfahren. Und siehe da, Erwin T. war schon einmal wegen eines Frauenmordes verdächtigt worden, der vor fast 30 Jahren in einer steirischen Kleinstadt begangen worden war. Der Mord ist bis heute ungesühnt. Das reicht, um ihn verdächtig zu machen. Erwin T., mittlerweile Anfang 50, wird vorgeladen. Er erscheint pünktlich zum Verhör. Rote Raulederjacke, selbstbewusstes Auftreten und trotz der schütteren, angegrauten Haare ist er immer noch ein Typ, der Frauen wirkt. Und das weiß er. Als die einvernehmende Beamtin ihn fragt, woher er denn die Kratzwunden am Unterarm habe, lächelt er sie charmant an. Hauskater Burli hatte einen schlechten Tag. Tja, und was diesen scheußlichen Mordfall betrifft, könne er leider keine sachdienlichen Hinweise liefern. Ich habe diese Frau gar nicht gekannt. Es kommt zur Konfrontation mit der jungen Serviererin. Sie erkennt ihn wieder. Das ist Ramonas Liebhaber, ich habe keine Zweifel. Daraufhin ändert er seine Strategie. Er gibt die Affäre zu und erklärt, dass er sie wegen seiner Ehe geheim halten habe müssen. Was aber den Mord betrifft, so habe er nichts damit zu tun. Doch die Ermittler glauben seinen Beteuerungen nicht. Nachdem sie den alten Akt aus dem Jahre 1978 gelesen haben, hegen sie sogar den Verdacht, dass die inzwischen verstorbene Mutter ihrem Sohn ein falsches Alibi gegeben hat. Die Staatsanwältin erlässt Haftbefehl. Erwin T. wird in die Justizanstalt Graz-Jacomini eingeliefert. Es lässt sich nicht mehr vermeiden, dass seine Ehegattin von der Sache erfährt. Sie schreibt ihm, dass ihn verlassen wird. Nicht etwa wegen dem Mordverdacht, sondern wegen seiner Untreue. Ich habe dir so oft eine neue Chance gegeben. Das hast du jetzt davon, dass du deine Finger nicht von den Weibern lassen hast können. Mach dir keine Sorgen wegen Burli, den nehme ich mit. Nachdem Erwin T. den Brief seiner Frau gelesen hat, will er sofort mit den Polizeibeamten sprechen, die mit seinem Fall befasst sind. 2 Stunden später legt er im Halbgesperre der Justizanstalt ein umfassendes Geständnis ab. Ich habe Ramona S. umgebracht, weil sie mich verlassen wollte. Ich habe versucht, sie umzustimmen, habe auf sie eingeredet, doch sie ist hart geblieben, hat sich sogar lustig über mich gemacht. Ihr Verhalten hat mich derart aufgewühlt, dass ich nicht anders konnte. Ich habe sie am Hals gepackt und zugedrückt. Sie hat sich heftig gewehrt. Während ich ihren Hals mit der linken Hand weiterhin fest umklammert hielt, habe ich ihr mit der rechten Faust mehrmals ins Gesicht geschlagen. Sie hat sich dann nicht mehr gewehrt, doch ich habe den Würgegriff nicht gelockert. Ich habe so fest zugedrückt, wie ich konnte. Meine Finger haben sich in ihr Fleisch gebohrt. Es war wie im Rausch. Irgendwann habe ich sie ausgelassen und da ist sie dann zusammengesunken und hat sich nicht mehr bewegt. Ich sah, dass ihre Augen offen waren, doch die Augäpfel waren ganz nach oben verdreht, man sah nur mehr das Weiße. Da wusste ich, dass sie tot war. Ich habe gewartet, bis es finster wird. Dann habe ich die Leiche in meinen Kofferraum verfrachtet und bin über die Südautobahn zum Klippitztörl gefahren. Ich kenne mich in dieser Gegend gut aus, weil ich mit meiner Familie dort öfters Skifahren war. An einer einsamen Stelle bin ich stehen geblieben, habe die Leiche aus dem Kofferraum gehoben und in den Wald geschleppt, wo ich sie mit Geäst zugedeckt habe. Dabei bin ich wohl mit dem Schal an einem Zweig hängen geblieben, ohne es zu bemerken. Dann habe ich sie angezündet. Es folgt eine lange Pause. Dann räuspert sich der Beamte, der das Geständnis soeben zu Protokoll genommen hat, und fragt: Herr T., haben Sie uns noch etwas zu sagen? Zum Beispiel über die Sache aus dem Jahre 1978? Erwin T. bringt vorerst nur einen Satz heraus. Bei der Sonja damals war es dasselbe. Dann bricht er schluchzend zusammen. Die Einvernahme muss für eine halbe Stunde unterbrochen werden. Danach legt er eine Lebensbeichte ab. Ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist. Die Schuld hat mich jahrzehntelang verfolgt, bis in meine Träume. Seit dem Tod meiner Mutter gab es niemanden, dem ich mich anvertrauen konnte. Die Beamten erfahren, dass die 17-jährige Sonja T. gegen 22 Uhr dieses lauen Sommerabends in das Auto ihres Liebhabers eingestiegen war. Erwin T. hatte mit ihr ein zärtliches Schäferstündchen verbringen wollen. Stattdessen hatte sie ihm eröffnet: Ich will nicht mehr, lass mich gehen. Eine Schmach, die er nicht ertragen konnte. Er hat sie mit bloßen Händen erwürgt. Mädchenmord nach fast 30 Jahren geklärt. Die Medien berichten österreichweit über den späten Erfolg der Kriminalisten. Und so erfährt auch Helmut P. von der Aufklärung des Mordes, der jahrzehntelang einen dunklen Schatten über sein Leben geworfen hatte. Genugtuung empfindet er keine, wie er mir erklärt. Im Nachhinein war es vielleicht gut so, dass ich meine Heimatstadt wegen den bösen Gerüchten verlassen habe. Ich habe die Welt gesehen, etwas aus mir gemacht. Ich bereue nur, wieder nach Österreich zurückgekehrt zu sein. Dieses Land ist kein guter Platz für Menschen, die etwas leisten wollen. Helmut P. wird wohl immer ein Außenseiter bleiben. Erwin T. wird wegen zweifachen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren verurteilt. Eine Autofahrt durch die Wachau. Schlussgedanken. Blauer, wolkenloser Himmel, Weinberge, Ausflugsschiffe auf der Donau. Es ist ein strahlender Herbsttag und ich fahre entlang einer Landstraße der Wachau. Ausgerechnet auf einem dieser schönsten Fleckchen Österreichs befindet sich das größte Gefängnis dieses Landes, die Männerstrafanstalt Stein an der Donau. Heute Morgen habe ich hier einen Klienten besucht, ein Mörder, der seine Freundin mit unzähligen Messerstichen abgeschlachtet hat, während er Geschlechtsverkehr mit ihr hatte. Er beteuert bis heute seine Unschuld, will das Verfahren mit meiner Hilfe wieder aufrollen, obwohl die Aktenlage klar gegen ihn spricht. Wenn sie noch leben würde, würde sie meine Unschuld bezeugen, hat er heute gesagt und mich dabei mit seinen ungewöhnlich hellen Augen erwartungsvoll angesehen. Es gibt Anwaltskollegen, die sich mit solchen Menschen niemals abgeben würden. Bei mir ist das anders. Was ist der Mensch? Hat er einen freien Willen? Was ist das, was wir das Böse nennen? Fragen, die mich immer schon beschäftigt haben. Es war mein Interesse am Menschen, das mich bewogen hat, Anwältin und Strafverteidigerin zu werden. In meinem Beruf bin ich mit einer unvergleichlichen Bandbreite von unterschiedlichsten Menschen und deren Schicksalen konfrontiert. Die Menschen, die sich zu schweren Verbrechen hinreißen haben lassen, oft durch entfesselte Emotionen, die andere zu Tode gefoltert haben, ohne sich dies erklären zu können, sie vertrauen mir. Ich bin ihre Anwältin und zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ich begegne ihnen auf Augenhöhe, versuche, ihre Gedanken, ihre Gefühle zu erspüren, taste mich so nah wie möglich an das Böse heran, ohne zu verurteilen, denn ich bin kein Richter. Ich will verstehen. Und dann kann es geschehen, dass ich in Abgründe ungeahnten Ausmaßes blicke. Manchmal frage ich mich, warum ich mir das alles antue. Gewiss hat es mit mir selbst zu tun. Der Blick in den Abgrund des anderen ist wohl auch ein Versuch, den Abgründen in einem selbst auf die Spur zu kommen.